Hören, sehen. Gut, auch einen guten Morgen an alle Zoomler, da gehöre ich normalerweise dazu und sitze noch im Schlafanzug vom Fernseher oder vom, ja, gebe ich ja zu. Die Botschaft ist die gleiche, ob man die im Anzug empfängt oder im Schlafanzug. So, ja. Martin, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ich mache gleich weiter. Einfach mal herzlichen Dank an alle, die sich gemeldet haben in der Zeit. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr so ein bisschen abgetaucht. Hatte seinen Grund. Im Januar hatte ich einen Herzinfarkt und seither ging es drunter und drüber. Ja, nach dem Herzinfarkt kam Corona und danach kamen dann andere familiäre Probleme. Also das zieht sich gerade ein bisschen durch. Das so als Hintergrund für die, die das nicht so mitgekriegt haben. Mir geht es wieder gut, die Pumpe tut. Aber das, was ich heute predigen möchte, ist, dass ich euch ein bisschen reinnehmen möchte in das, was ich erlebt habe. So die Gedanken, die da waren. Ich hoffe, das betrifft den einen oder anderen. Ist sehr persönlich. Jeder soll selber entscheiden, was er für sich mitnehmen kann, will. Es ist eben so, wie ich es erlebt habe. Ja, aber vielleicht hilft es auch jemand. Also in so einer Situation, wenn man dann im Krankenhaus gesagt kriegt, du hast einen Herzinfarkt gehabt, da entzieht es einem einfach mal den Boden. Da wird man genullt von jetzt auf gleich. Da werden sämtliche Werte alles kurz mal in Frage gestellt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht überlebt, ist relativ hoch. Und dann fragt man sich, war es das? Was wäre, wenn du jetzt gestorben wärst? Wärst es gewesen? Hättest du so leben wollen? Wie willst du weitermachen? Also all die Fragen kommen da auf. Und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich dankbar dafür. Also ich finde das als Gnade Gottes, da sagt, ich schicke dir auch was. Und da möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen. Das Thema von heute heißt Städtebauer. Kriegt man das Bild noch irgendwie? Ja. Und im Laufe der Predigt werden wir merken, warum das Städtebauer heißt. Mal ein bisschen Spannung aufbauen. In der Situation habe ich mich einfach gefragt, sorry, ich muss stehen bleiben, habe ich gelernt, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich überhaupt das Ziel, der Sinn des Lebens? Auf die Fragen kommt man da relativ schnell. Ja. Und ich habe gemerkt, Gott geht es immer um Gemeinschaft. Das war so ein ganz, ganz eindrücklicher Satz für mich, eine Erkenntnis, Gott geht es immer um Gemeinschaft. Und wenn wir Gott beobachten, in seiner Dreieinigkeit hat er schon Gemeinschaft. Es ist ja kein solitärer Gott, den wir in allen anderen Religionen haben, sondern wir haben Vater, Sohn, Heiliger Geist, die haben schon eine ideale Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, die Hütte, wo das wunderschön, finde ich, dargestellt ist, wie die drei da kochen miteinander und im Haushalt leben und arbeiten. Gemeinschaft, die leben miteinander. Ja? Und Vater, Sohn und Gott haben Gemeinschaft. Warum schafft sich denn Gott noch Menschen? Und wieder geht es um Gemeinschaft. Und sagt, lasst uns Menschen machen, zu unserem Bilden, ich möchte die Gemeinschaft noch erweitern. Das Tolle, das wir zu dritt erleben, möchte ich erweitern, dass möglichst viele Menschen in diese Gemeinschaft reinkommen. Das ist sein Anliegen. Und ich habe versucht, jetzt die letzten Monate, das alles mal aus dieser Blickwinkel rauszusehen. Und wenn man dann in die Bibel reinguckt, was glaubt ihr, ist das Ereignis der Geschichte überhaupt? Irgendeine Idee. Was ist das Ereignis der Geschichte? Ja, bitte? Die Geburt hier auf der Erde, ja. Mir ist das auch selber erst aufgefallen. Es ist die Hochzeit. Immer wieder wird von der Hochzeit gesprochen, dass alles, was wir tun, enden wird in einer Riesenfeier, in einem Riesenhochzeitsfest im Himmel. Warum? Weil der Bräutigam mit der Braut genau die Gemeinschaft haben wird, die er haben möchte. Und das fiel mir so wie Schuppen von den Augen. Jesus spricht dauernd von Hochzeit, von Vorbereitung. Ich denke, ja, auf das leben wir zu, dass Gott sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Und Hochzeit ist eigentlich das Ereignis überhaupt. Mal eine ganz schwierige Frage. Es sind ja viele Frauen da, weil die Männer wandern. Ist die Braut ist ja immer wunderschön. Ja? Das ist ja gar kein Thema. Ja? Ist die wirklich so makellos, wie die da in dem Moment erscheint, Hochzeit? Ist geschminkt. Wahrscheinlich gibt es da so ein paar Abstrichlein. Ja? Aber in den Augen des Bräutigams ist sie makellos. Und Schönheit liegt immer in den Augen des Betrachters. Wenn der Mann seine Frau anguckt, sagt er, wow. Und wenn Jesus uns anguckt, sagt er, wow. Warum? Nicht, weil wir makellos sind. Wahrscheinlich das Gegenteil. Sondern weil er uns so sieht. Und er sagt, in meinen Augen bist du makellos. Und ich will dich so haben. Und wir brauchen uns da gar keine Mühe geben. Die Frauen, die werden sich schminken und die werden sich schon Mühe geben, da einigermaßen adrett auszusehen. Aber tatsächlich, wir brauchen uns in dem Sinn keine Mühe geben. Wir müssen nicht die super tolle Braut werden. Die Männer tun sich jetzt vielleicht ein bisschen schwer. Das ist vielleicht ganz gut, dass heute viele Frauen da sind. So mit diesem Thema Braut und Bräutigam ist immer ein bisschen schwierig. Aber wir müssen uns keine Mühe geben, zu sagen, wir müssen die perfekte Braut werden. Wir sind's, weil Jesus uns so sieht. Und sagt, mit der möchte ich mich verheiraten. Ich sehe sie als vollkommen an. Sinn unseres Lebens, wenn wir mal da reingucken, eigentlich ist eine Vorbereitung auf diese Hochzeit. Sagen, ich gebe euch Zeit, ich möchte, dass ihr Verlobungszeit, ich habe mich schon mit dir verlobt, ich möchte, dass ihr euch vorbereitet auf den Tag, wo wir heiraten miteinander. Ich weiß, spannend, ganz andere Perspektive, aber versucht mal mit da reinzugehen. Und dann, ich kann es euch auch zeigen, das fängt im Alten Testament schon an, wie sich ein junger Mann mit seinen Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Ja, also schon im Alten Testament kommt immer wieder dieses Herz von Gott durch und sagt, ich sehe dich so. Oder guck mal ins Neue Testament rein. Paulus schreibt da in Korinther, ich werbe gerade eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Also hier dieser Verlobungsgedanke. Wenn wir uns entscheiden für Jesus, geht man eigentlich eine Verlobung ein. Ja, können wir mal so sehen. Zu sagen, ja, ich möchte irgendwann mal mit dir heiraten, und in der Zwischenzeit gucken wir mal, was wir da machen miteinander. Das wäre so die Beschreibung des Lebens hier auf der Erde. Genau diese Gemeinschaft zu zerstören, ist Ziel des Teufels. Er sagt, er ist immer gegen das, was Gott will. Wenn Gott Gemeinschaft will, dann sage ich, und dann will ich die zerstören. Und es fing dann an, als er Adam und Eva einflüstert, braucht ihr nicht, ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht keine Beziehung zu ihm, ihr könnt selber. Das war so der erste Gedanke, den er dann reinpflanzt. Und jetzt sehe ich auch dieses, Adam, wo bist du? Gott fragt, Adam, wo bist du heute? Ist dieser Schmerz, diese Sehnsucht Gottes und sagt, ich habe mir jemanden geschaffen, mit dem ich Gemeinschaft haben wollte, und der brennt mir durch. Der will die gar nicht. Und dieses, Adam, wo bist du? Sünde ist jeder Versuch, ohne diese Gemeinschaft Gottes zu leben. Nächste Szene, Anfang der Bibel, Abel und Kain. Kain erschlägt seinen Bruder, warum? Weil das Opfer von Abel angenommen wird. Und man kann so zwischen den Zeilen lesen, das kam von Herzen, das kam aus der Beziehung. Und Kain hat auch geopfert, aber aus Pflicht. Naja, gut, wenn du es willst, dann kriegst du es halt. Ja? Und deswegen nimmt Gott das Opfer von Abel an und von Kain an, Grund genug, den zu erschlagen. Die Strafe für Kain, und wieder sehen wir, wie Gott denkt, du wirst flüchtig sein auf Erden. Du wirst heimatlos sein, du wirst beziehungslos sein. Weil du Beziehung abgelehnt hast, verdonnere ich dich zu Beziehungslosigkeit. Es gibt keine Heimat für dich. Kain sieht seinen Fehler nicht ein. Ja, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich bin doch nicht verantwortlich für den, Beziehung, ist doch mir egal, was der macht. Und dann ein ganz interessanter Satz, als dann sein Kind, sein erstes Kind geboren wird, baut er eine Stadt. Vorher habe ich gedacht, ja klar, gab ja keine. Damals gab es wenig Leute, also irgendjemand muss ja mal anfangen, eine Stadt zu bauen. Heute sehe ich es ein bisschen anders und sage, Stadtbauen heißt, Gott, was du mir vorenthalten hast in Beziehung, mache ich jetzt selber. Ich fange an, mir ein Nest zu bauen, indem ich wieder diese Beziehung lebe ohne dich. Das war so der Hintergedanke. Und ihr werdet das, wenn ihr das mal nachlässt, so im Alten Testament, immer wieder drin, und er baut ja eine Stadt, und er baut ja eine Stadt, und er baut ja eine Stadt. Immer wieder kommt es. Und dann kommt ja das bekannte Turmbau zu Babel. Ein Zwerg, wir bauen uns eine Stadt, wieder mal, mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Also da wollen wir hin. Wir brauchen den Himmel nicht hier, sondern wir gucken, wir holen uns das selber. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Wir werden berühmt. Dieses Bauwerk, das habe ich unterstrichen, wird uns zusammenhalten. Das wird uns Beziehung geben. Das wird uns Gemeinschaft geben, sodass wir nicht über die ganze Welt zerstreut werden. Also hier, wir bauen uns eine Stadt, die verhindert, dass dieser Fluch auf uns kommt. Aber wir machen es selber. Kriegen wir hin. Noch weiter, gehe ich jetzt nicht so stark darauf ein. Haggai kriegt von Gott einen Auftrag, zu den Israeliten zu sagen, passt mal auf, ihr baut eure wunderschönen Häuser, ihr täfelt sie und ihr stattet sie aus, wunderbar, aber mein Haus liegt brach. An meinem Haus spart er. Da habt ihr keine Zeit, da habt ihr kein Geld, keine Lust, mein Haus zu bauen. Nur mal so am Rande. Heute findet man solche Städte immer noch mit Karlsruhe und Wilhelmshaven und Petersburg. Alles Städte, die wer gebaut hat? Die wichtigen Leute. So, jetzt können wir natürlich mit dem Finger auf den Kain zeigen und sagen, böser, böser. Ich glaube, wir haben Kains Nachfolge angetreten und sind oft nicht weit davon. Seit der Vertreibung aus dem Paradies sehnen wir uns nach dem, nach dieser Gemeinschaft. Und wenn ihr so ganz in euch tief reinhört, merkt ihr, es ist so eine tiefe Ursehnsucht da von uns Menschen, diese Gemeinschaft. Und das könnt ihr sehen, so im Familienunternehmen, wie schön ist das, wenn man da eine schöne Familienharmonie hat. Überall versucht man so eine Gemeinschaft, so ein Nestchen zu bauen. Ja? Ist ja gut, aber man merkt, hier gehöre ich dazu. Ja? Und die Leute, die es nicht haben, die wissen, von was ich rede. Aber wir merken auch, vieles ist einfach ein Wunschtraum. Die Welt ist kein Ponyhof. Wir werden immer wieder rausgerissen. Das funktioniert nicht. Die Realität ist anders. Und weil die Realität eben anders ist, sind wir immer wieder dabei, diesen Traum uns zu erfüllen. Eine eigene Gemeinschaft zu bauen. Manchmal, und gestern Abend kam ja noch ein Film über so Aus- und Krebskranken im Bibel-TV, manchmal hat man wirklich den Eindruck, Gott interessiert das alles gar nicht. Das geht Schlag auf Schlag. Manche Leute, da haut es einfach rein. Wir stehen dann manchmal hilflos daneben und sagen, das gibt es doch gar nicht. Ja? Wie kann jemand so leiden müssen? Wie kannst du das? Und wenn wir in die Welt reingucken, wird es noch viel schlimmer. Ja? Zu sagen, auch Christen, die hungern, auch Christen, die krank werden, auch Christen, die täglich sterben. Das ist nicht so, dass die alle da weg sind. So, ja, wir sind alle außen vor hier. Ja? Sondern wir verstehen es nicht. Wir stehen da und sagen, Gott, ich habe einen Eindruck, das interessiert dich gar nicht. Das ist uns zu unsicher. Wir bauen uns unsere eigene Stadt. Und jetzt könnt ihr nur selber für euch mal gucken, was ist so die Stadt, die ich mir baue. Ich habe bei mir angefangen bei Gemeinde. Ganz spannend. Gemeindearbeit war für mich teilweise Stadtbauen. Ich möchte hier Beziehung. Ich möchte hier was selber erschaffen. Andere haben ihr Haus. Wie viel Mühe, besonders jetzt in Corona-Zeiten, ich habe gesagt, es gab noch nie schönere Gärten wie jetzt in Corona-Zeiten. Ich glaube, die sind alle auf Vordermann. Die Baumärkte sind ja überlaufen. Weil jeder gesagt hat, ich muss mein Gärtnerschein machen. Und meine Wohnung, die muss blitzblank sein, die muss super toll sein. Und wenn Jamien kommt, das muss alles toll aussehen. Vorsicht, wir sind auf dem Grat, ja. Ich habe nichts dagegen. Die Frage ist nur, wo konzentrieren wir uns drauf? Ist das meine neue Stadt, die ich baue? Von der ich innerlich abhängig bin und wenn ich es nicht mehr habe, falle ich in mir zusammen. Gesundes Leben, Sport, also auch das Thema, das ich heute immer mehr sehe, wir müssen alle unheimlich alt werden. Warum eigentlich? Also jeder kämpft bis zum Letzten. das Bankkonto. Nach meinem Herzinfarkt kam Corona. Plötzlich hat man so den Eindruck gehabt, wie sieht es mit den Finanzen aus? Wird deine Rente sicher sein? Jetzt hast du ein Leben lang dich gefreut auf deine Rente. Wenn eine Inflation kommt oder eine Deflation oder eine Währungsreform, dann kannst du deine Rente knicken. Ja? Und plötzlich stehst du da und sagst, wie weit ist es jetzt mit deinem Vertrauen zu Gott, dass er dich versorgt? Seither sagt er, ja, Rente ist sicher. Blüm. Die Rente ist sicher. Ich habe viel eigene Stadt gebaut. Das war eine der tiefen Erkenntnisse. Vieles von dem, was ich getan habe, ich möchte nicht sagen alles, aber vieles war Stadtbauen. Bankkonto, Zuhause, das. Vieles leider nicht unbedingt in dem Ziel, ich bin hier nur unterwegs und da kommen wir jetzt auch drauf. Was ist denn das so schlimm dran, eine Stadt zu bauen? Die Problematik ist, dass Gott sie für uns bauen möchte. Und dass er sagt, ich möchte nicht, dass du deine eigene baust. Ich baue dir eine Stadt und er fängt im Garten Eden an und es endet in der Bibel mit dem neuen Jerusalem, der Stadt, die er für uns baut. Jesus sagt es im Johannes dann, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Klares Ziel. Und sagen, ich gehe und ich arbeite an dem, dass ihr bei mir sein werdet, bei mir wohnen werdet. Ihr könnt davon ausgehen, dass im Moment für euch ein Plätzchen im Himmel gebaut wird. Ist auch nicht schlecht, oder? Ich muss mich nicht einmal selber darum kümmern. Ich komme an im Himmel und irgendjemand steht wahrscheinlich an der Tür und sagt, du, pass mal auf, hier, dritte Straße rechts, da haben wir was für dich gebaut. Dahin sind wir unterwegs und das ist unsere Vorbereitung. Aber wir sind jetzt unterwegs, und das ist ein bisschen ein längerer Text im Hebräer, der das aber ganz super auf den Punkt bringt. Wo er sagt, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf dieser Erde. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, umzudrehen. Also die haben nicht gesagt, wir gehen da wieder zurück, wo wir herkommen, sondern sie streben nach einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und das war für mich so eine der zentralen Dinge. Wie fühle ich mich hier auf dieser Erde? Ist das das, was es ausmacht? Ist das meine Heimat? Und alles andere ist so ausgeblendet, guck mal. Oder sage ich, nee, ich bin hier eigentlich auf der Reise. Ich bin ja in meinem Leben sehr viel unterwegs gewesen. Ich war in, weiß nicht wie viele Hotels. Ich kenne die Situation. Du bist in einem wunderschönen Hotel. Das war ein 4-Sterne-Hotel mit Pool. Also ich sage mal, äußerlich schöner wie zu Hause. Aber du warst immer nur unterwegs. Und du wusstest, in 3 Tagen gehe ich wieder weiter. Ja? Und hast dich auch so verhalten. Du hast nicht angefangen, da Bilder aufzuhängen in dem Zimmer. Ja? Oder angefangen, da im Garten deine gelbe Rübe zu säen oder sowas. Sag, nee, morgen bist du wieder weg. Ja. Hier bist du nur zu Gast. Und Gott sagt, ich liebe die Leute, die sagen, hier auf dieser Welt bist du zu Gast. Deine Heimat ist woanders. Ich höre gerade immer so ein Lied, das heißt The Promise, wo Gott sagt, ich bin immer dabei dir. Aber dann war so ein Refrain, der immer wieder kam, don't make this world your home. Mach diese Welt nicht zu deiner Heimat. Du hast wohl eine andere Heimat. Was tue ich in der Zeit jetzt, in der ich unterwegs bin? Ist jetzt eine spannende Frage. Ich habe einfach mal überlegt, so als Vergleich, stell dir mal vor, du bist verlobt mit jemandem, der im Ausland wohnt. Und du weißt, in 1, 2, 3 Jahren wird es dann die Hochzeit geben, dort in dem Land. Du ziehst dann dorthin. Ne? Das wäre so ein bisschen eine Analogie zu dem, wie wir hier leben. Es gibt ja im Fernsehen immer so diese Auswanderer-Serie, ist immer ganz spannend, wie sich da die Leute vorbereiten und das alles machen. Und ich habe einfach mal, ich mache es aber ganz schnell, zwei Listen aufgestellt, was man sich überlegen könnte. Ne? Also eine Art Planungsliste, zu sagen, was könnte ich denn tun in der Zeit, und dann auch eine No-Go-Liste, was wäre denn sicherlich nicht so hilfreich in der Zeit, in der ich hier unterwegs bin, zu tun. Also ich gehe mal kurz durch, mal überhaupt eine Reise planen. Manchmal hat man das Gefühl, die Leute haben gar keinen Plan. Ja, wir leben halt mal. Aber tatsächlich wäre es ganz gut zu planen, den Weg festlegen, wie möchte ich denn da hinkommen. Die Frauen überwiegend sagen, was ziehe ich denn da an? Wir hatten jetzt so einen Internetauftritt und nachdem sie uns erklärt haben, dass wir da vor der Kamera stehen, waren meine Damen in der Abteilung. Die erste Frage war, was ziehe ich an? was brauche ich für unterwegs? Ein ganz anderer Gedanke als das, was kann ich mir hier anschaffen. Ich bleibe in der Zeit mit Bräutigam in Kontakt. Klar, sage ich, will in ein, zwei Jahren heiraten. Also okay, dann treffen wir uns mal irgendwann. Nee, da versuche ich natürlich so viel wie möglich Kontakt zu halten. Ja, mich auch da zu nähern, die Beziehung mit ihm zu vertiefen. Und dann würde ich mir auch fragen, was wünscht denn der Bräutigam? Was sollst du noch tun in der Zeit? Was könnte ich ihm mitbringen? Was an liebem, nettem könnte ich da mitbringen? Ich bin mit Gedanken oft bei dem Fest und stelle mir vor, wie das wird. Und das motiviert mich, das baut mich auf. Ich baue mir eine Orientierung über das Reiseziel aus. Also normalerweise, wenn ich wohin gehe, dann gehe ich mal bei Google und gucke mir das schnell mal an und sage, wo liegt das da und wie weit hast du da zum Meer, wenn es im Urlaub ist und wo, wie ist die Straße und so weiter. Man orientiert sich ein bisschen, möchte ja meistens auch Bilder sehen schon. Heute kann man ja schon so 3D-Bilder sehen. Ich möchte auch wissen, wo ich hingehe. Ja? Und ich sage, ich möchte auch mal gerne wissen, wo ich im Himmel bin. Ich nehme leichtes Gepäck. Wenn ich reise, habe ich maximal 20 Kilo. Mehr darf ich nicht. Ich überlege mir, was ich in meinen Koffer rein tue, was ich brauche. Ich lebe aus dieser Hoffnung raus, zu sagen, es wird anders. Die Holle hatte das Thema Opfer bringen die letzten zwei Sonntage. Ich werde für dieses Ziel auch Opfer bringen und sagen, nee, wäre jetzt schön zu haben, aber das passt eigentlich gar nicht rein in mein Ziel. Das behindert mich eher, als dass es mich vorwärts bringt in der Richtung. Und ich denke, die Liebe dahin überwindet manche Hindernisse, die wir eben diesen Plan dorthin zu gehen haben. No-Go-Liste. Was wäre schwierig? Also das größte Problem ist, einfach sein Herz an die Dinge hier zu hängen. Das ist mein Lebenssinn. Das ist meine Beziehung, die ich habe. Und wenn ich es nicht mehr habe, dann bin ich nichts mehr. Überflüssiges Gepäck, haben wir schon darüber gesprochen. Geld entscheiden lassen. Wir hatten letztes Mal den Judas, der gesagt hat, das hätten wir doch verkaufen können, das Öl. Ja? Und wo Jesus ganz anders tickt und sagt, nee, das ist was ganz anderes, was die gemacht hat. Da spielt Geld gar keine Rolle. Geld ist dazu da, dass ich es einsetze, um die Reise machen zu können, aber nicht zum Horten und nicht zum Ausruhen und nicht zum Sicherheiten aufbauen. Zeit unsinnig vertrödeln, einfach in der Tagnahe leben, das ganze Leben lang. Unwichtige Dinge kaufen, andere Ziele priorisiert verfolgen. Also ist ja nicht die Frage, dass ich nicht andere Ziele haben kann, aber die Frage, was hat Priorität in meinem Leben? Zu viele Gedanken an mögliche Probleme, Geld horten, haben wir gesprochen, aus Bequemlichkeit gar nicht loslaufen, sondern ja, jetzt warten wir halt mal. Sicherheiten aufbauen, Schönheit und Luxus nachjagen, sich von Schwierigkeiten abbringen lassen, sich von täglichen kleinen Dingen überhäufen lassen und ich weiß, von was ich rede. Ich habe mal eine Liste gemacht, wo ich alles zuständig war und die Liste war lang. Und habe mich dann gewundert, dass ich eigentlich keine Zeit für den Himmel hatte, für Gedanken an den Himmel. Ich sage, du warst so konzentriert. Deswegen war auch Gemeindearbeit eines der Themen, wo ich gesagt habe, alles, was so gut ausgesehen hat, aber es war viel zu viel und hat einen Fokus weg zu dem, wo du tatsächlich hin solltest. Mit diesen Planungen haben wir alle unsere Probleme, zumindest ich. So im Alltag verschwimmt es. Prioritäten verschieben sich, das dauert mir zu lang. Ich will heute haben, das ist auch typisch unsere Generation, was heute haben kann, kriegen kann, ich mache es heute. Und Gott liebt uns trotzdem. Und ich lese jetzt so aus dem Buch von Larry Crabb einen Abschnitt vor, das Connecting heißt es. Gott liebt uns trotzdem. Und deswegen schickt er uns in die Wüste. Dahin, wo alles zu Sand wird, wo wir uns nicht mehr selber helfen können. Mose, 40 Jahre Wüste. Josef, Gefängnis. David, Wüste. Und so weiter. Können wir weitermachen. Jede Karriere mit Gott hat mit Wüste angefangen. Spannend, gell? Warum? Weil er sagt, ich möchte in der Wüste mit dir arbeiten. Das ist keine Strafe. Ich sage immer, Corona ist keine Strafe. Sorry, ich bin so oft gefragt worden, ist Corona Strafe Gottes? Ich sage, nee, Corona ist Liebe Gottes. Er sagt, ich möchte, dass ihr euch neu orientiert, dass ihr wisst, was wertvoll ist und was nicht. Und wenn ihr so nicht kapiert, dann muss ich euch ein bisschen nachhelfen. Ne? Aber es ist Liebe Gottes. Herzinfarkt ist Liebe Gottes. Zu sagen, ich arbeite mit dir. Der Jobverlust, das Auseinanderbrechen der Familie, alles, was wir erleben, wo wir nicht einordnen können, am Ende des Tages ist es immer Liebe Gottes. Weil er sagt, ich möchte deine Fokussierung ändern. Du hast im Moment zu viel da und da. Du hast stets gemeint, deine Gaben könnten dir das Leben sichern. Als du zum Gemeindeleiter gewählt wurdest, da hast du beschlossen, in Zukunft, wo immer möglich, deine Führungskräfte zu nutzen. Du törichtes Kind, ich möchte, dass du wirklich lebst und dich nicht an den kurzfristigen Vergnügen erfreust, das deine Leistungen erbringen. Ich habe dich für die Beziehung mit mir geschaffen. Eine Beziehung, in der du gerne abhängig bist und dich an mir freust, weil du weißt, dass ich genüge. Ich bin dir nicht böse, ich bin nur traurig. Dein Herz ist so leer und es war es auch, als die Arbeit gut lief. Die Stadt, die du baust, ist nichts als ein zugiger Schuppen. Ich möchte aus dir eine Wohnung für mich machen, einen Ort, von dem auch ich wirken kann. Das ist im Moment mein Plan für dich. Und später will ich dich in meine ewige Wohnung holen. Warte nur, bis du siehst, was dort schon jetzt für dich gebaut wird. Jetzt musst du aber noch eine Weile in der Wüste leben. Du musst erkennen, dass all deine Fähigkeiten ohne mich wertlos sind. Du kannst dir jetzt eine Stadt bauen, vielleicht bekommst du ja deinen Willen. Aber deine Seele hat nichts davon. Ich möchte, dass du begreifst, dass alle deine Fähigkeiten nichts wert sind, wenn du sie nur für deine eigenen Zwecke einsetzt. Sie sind tot. Sie können dir kein Leben geben. Wenn du das in der Wüste lernst, dann wirst du den Wunsch in dir töten, immer wieder beweisen zu müssen, dass du es schaffst. Und dann wirst du ein neues Verlangen in dir entdecken. Ein Verlangen, das noch stärker werden kann, wenn du es zulässt. Und wenn du diesem Verlangen nachgibst, dann freue ich mich. Andere werden dadurch gesegnet. Und auch du selbst wirst voller Freude sein. Es kommt. Aber bleib noch ein bisschen in der Wüste. Gehen wir nochmal zurück. Reorientierung. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Philipperbrief. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Also hier wieder ein Szenario, wo Gott sagt, ihr werdet nicht Sklaven im Himmel oder Bedienstete, sondern ihr werdet genau das Gleiche haben, sein wie ich. Ihr seid meine Braut. Ich werde euch in diesen Stand erheben. Noch nicht heute, aber im Himmel. Freut euch drauf. Ich mache das. Die Holle hat ja die letzten Male auch sehr viel über den Geruch gesprochen. Vielleicht die da waren, erinnern sich dieser Geruch. Und ich glaube, dass man Ewigkeit riechen kann. Und ich versuche gerade, Ewigkeit zu erriechen. Zu sagen, wie wird es riechen, wenn wir mal im Himmel sind? Was für einen Geschmack werden wir da kriegen? Was werden wir da mitkriegen? Diese Erinnerung an den Geruch, wie Himmel riecht, ist ganz, ganz tief in uns drin. Und das macht auch unsere Sehnsucht nach Gott. Jeder Mensch, bin ich überzeugt davon, hat ganz tief drin eine Sehnsucht, eine Erinnerung an den Geruch, wie das damals im Paradies war. Und aus dem raus kommt vieles. Es ist der Geruch des Vaters, der abends kommt in den Garten und sagt, wie war's heute? Du hast eine Aufgabe gekriegt, du sollst den Tieren Namen geben, ich habe dich da zum Regent eingesetzt, ich habe dir Aufgaben gegeben auf dieser Welt und abends kommt der Vater und sagt, lass uns doch mal zusammen sitzen. Ne? Trinken wir ein Bier miteinander und dann reden wir miteinander, wie der Tag heute gelaufen ist. Das ist das, was Gott möchte. Und das ist so der Traum in uns und der Traum von Gott, zu sagen, ich möchte mit dir sein. Er traut dir was zu. Er gibt dir seine Erde zum Verwalten, aber er möchte dabei sein. Er möchte mit dir drüber reden. Jesus sagt, das Himmelreich ist nicht da, sondern das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn ihr euch erinnert, du hast mal darüber gepredigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, wir kriegen einen Eindruck. Wir kriegen einen Geschmack davon. Wir fangen an, das mitzukriegen. Also mir geht es jedes Mal, wenn wir so nach Italien in den Urlaub gefahren sind, fast immer war die Schweiz verregnet. Und dann bist du so über Bernhard gefahren. Und meistens so am Bernhard haben sich langsam so die Wolken aufgetan und dann bist du noch weiter und dann ist es aufgegangen. Ja? Das waren so die ersten Strahlen, die durchgehen und sagen, ja, dahinter, da ist schön Wetter. Ja? Auch wenn die ganze Schweiz geregnet hat. Und ich glaube, das ist auch hier, wo wir merken, wir sind noch nicht durch, es regnet noch und das ist noch nicht so ganz klar, aber wir kriegen so diese ersten Strahlen vom Himmel ab. Wir sagen, das Himmelreich ist ganz nah. Ihr könnt da schon empfinden, mitkriegen, was da kommt. David drückt es so aus, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich nach den Vorhöfen deines Tempels. Mein Leib, mit Leib und Seele jubel ich dir zu, du lebendiger Gott. Und wieder dieses Bild, sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Sogar die Vögel haben es kapiert, dass Heimat im Tempel ist. Ganz kurzer Gedanke zum Schluss. Ich glaube, die Freude steckt an. Wenn wir das mal kapiert haben, diese Freude in uns haben, zu sagen, ja, wir haben ein ewiges Erbe, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben eine Wohnung, wo wir drauf hingehen, dann fangen wir an zu duften. Ich bleibe mal bei dem Bild des Riechens. Andere Menschen werden merken, dass der besser duftet. Der duftet nach Ewigkeit, der duftet nach Vater, der duftet nach Beziehung. Und das wird diese Bedürfnis in den Menschen ansprechen. Die Holle hat es schön ausgesprochen, die eine spricht es an und die anderen, die werden das bekämpfen und sagen, nee, will ich gar nicht. Ich bin doch selber. Ja? Und deswegen werden sie auch uns bekämpfen. Aber viele wird es ansprechen, zu sagen, ja, dieser Duft ist attraktiv. Ich möchte auch so sein. Und Jesus sagt, meine Braut soll möglichst groß sein. Also nicht im Sinne von große Frau, sondern möglichst viele. Ich möchte möglichst viele in diese Gemeinschaft reinkriegen. Ja, das war Ziel dieser ganzen Erde. Deswegen geht raus und erzählt von dem, was ihr an Hoffnung in euch schon habt. Aber ihr könnt es nur, wenn ihr es selber habt. Wenn ihr selber auch anfängt, in diesen Dingen zu denken, euch darauf einzustellen, diese Freude in der Gemeinschaft Gottes zu erleben, zu erfahren, und dann geht es ganz einfach. Und dann muss man niemand mehr rausschicken und sagen, du musst jetzt übrigens missionieren, sondern dann wird es fließen. Dann geht es einfach daraus. Jesus sagt sogar, dann geht an die Hecken und Zäune und guckt, dass mein Haus voll wird. Geht zu den Menschen, die vielleicht in der Welt nicht so viel haben, aber die sind vielleicht empfänglicher für das, was Beziehung ausmacht. Zum Schluss. Schluss der Bibel, Offenbarung. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Jetzt ist die Stadt fertig, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die hier sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wunderschönes Bild. Amen.